ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Also es ging eigentlich nur um Gras und Street Violence, also für 12-Jährige die beste Platte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Wenn Ü40 Leute sich unterhalten, Alter. Wie ist das Wetter in Gainesville? Können wir doch gleich weitermachen mit diesen alten Herrenunterhaltungen, oder?
Ja, es geht jetzt endlich wieder los. Ich hatte Besuch aus Deutschland übers Wochenende. Das Wetter war natürlich katastrophal, richtig schön scheiße, wie sich's gehört. Aber jetzt, ab heute geht's wieder gut. Sonne satt, 25 Grad aufwärts. So gefällt es mir natürlich. Und bei dir Permafrost, Atomschneeregen?
Es ist bisher einfach kein Winter eingekehrt hier. Also es gab jetzt mal so 4-5 Tage, wo es nachts auch mal 1 Grad war, aber tagsüber dann so 5 bis 7, 8 Grad, und sonst ist es hier irgendwie stabil über 10 Grad schon den ganzen Winter. Finde ich jetzt so ein bisschen Winter könnte schon ruhig noch einkehren.
Ja, für mich gerne nicht. Wir hatten nämlich tatsächlich so, jetzt so Anfang Januar ist hier in Mittel-Nord-Florida ist es immer tatsächlich so, dass es dann nachts kalt ist und tagsüber im besten Fall relativ warm. Aber so schon diese kalten Nächte tönen mich total ab, denn die Häuser sind natürlich, wie du dir vorstellen kannst, nicht für Kälte gemacht.
Es gibt nichts Besseres als im Kalten schlafen.
Bist du auch so jemand, der gerne so, was weiß ich, bei so 17 Grad oder irgendwie so in so einem Zimmer liegt und schläft?
Ich brauche entweder frische Luft oder Klimaanlage zum Pennen, ja.
Wie ist das denn, wenn du in Deutschland bist? Also ich meine, du
mach ich das Fenster auf.
Ja, okay, ich verstehe. Und ja. Im schönen Sommer?
Hasse ich mein Leben.
Wie ein Grund mehr, sein Leben zu hassen.
Richtig.
Okay, fair enough. Ja, ich, wenn es zu kalt ist, zu heiß ist natürlich scheiße, aber kalt kann ich auch nicht. Ich kann eigentlich gar nichts mehr. Eigentlich bin ich am Ende. Ich bin ein menschlicher Offenbarungseid. Nichts geht mehr.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
In diesem Sinne, Simon, frohes neues Jahr.
Ja, ebenso. Rohes
ja,
Neues.
Leute. Frohes Neues, wir sind zurück. Wer hätte das gedacht? Wie angedroht, jetzt ist schon Januar, liebe Leute da draußen, und wir sind schon wieder am Äther, auf Sender und auf Äther.
Und ja, wir sind auf Äther, auf Sendung.
Ja, ganz genau. Bist du gut reingekommen, Simon?
Ja, unspektakulär, und wie ich von dir gehört habe, bei dir ähnlich.
Noch unspektakulärer. Ich habe eigentlich wie fast jedes Jahr um 11 war ich im Bubu-Club, komplett Augen zu, nichts ging mehr, Ratze putzte zu. Also ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt nur ein Bier getrunken habe oder so. Auf jeden Fall, ich habe um 11 gepennt.
Ja, ist geil. Ich habe irgendwie, jetzt wo wir einen neuen Hund haben, da macht man sich ja dann so ein bisschen Sorgen, so wie reagiert er eigentlich auf das ganze Geknalle zu Silvester? Und dann kommt so 0 Uhr und draußen ist so um 0 Uhr 3 ungefähr Folgendes passiert. Und das war's. Hier hat einfach keiner, hier macht, also das interessiert ja einfach keinen. Ist voll geil.
Nicht so wie in deiner alten geliebten Heimat Berlin, ne? Da kann man sich die tollsten Sachen wieder anhören, Alter, wo die ganzen Chaoten die ganze Stadt wieder lahmlegen. Mhm. Alter, es gibt keinen Ort der Welt, wo ich so wenig sein will wie Berlin am Silvesterabend irgendwie in den bekannten Stadtvierteln. Also ey, das klingt wirklich, sieht wirklich fürchterlich aus. Ich habe mir so ein Video auf YouTube angeguckt, das war ganz interessant, mit so einem Typ, der hat sich so eine Helmkamera aufgesetzt auf seinem Fahrradhelm und ist so mit dem Mountainbike durch ein Wedding und so geknallt und Kreuzberg, alter Vater, das muss man mögen.
Ja, ist richtig Bürgerkrieg, ey.
Ja, aber schon richtig kaputte Leute, die da Spaß dran haben, muss man sagen. Also dementsprechend bei mir war ähnlich wie bei dir auch nicht viel los. Unser Hund reagiert leider ein bisschen anders beim kleinsten Geräusch, was er nicht kennt. Das kann auch nur mal sein, dass der Kühlschrank anders brummt als am Tag zuvor. Sofort nichts geht mehr, hechelnd aufrecht im Bett sitzen und nicht eine Stunde pennen, völlig unklar kommen. Das liegt aber auch daran, dass der Hund mittlerweile 12.000 Jahre alt ist. Dementsprechend, das Einzige, was so in our favor passiert, ist, dass der Hund langsam taub wird, habe ich das Gefühl. Das hilft so ein bisschen.
Ja, unsere Hunde sind auch beide ein bisschen taub geworden, bevor sie gestorben sind.
Was willst du damit sagen, Simon?
Ja, also, weiß ich auch nicht.
Noch ist der Hund quietschfidel, muss man wirklich sagen.
Das freut mich wirklich.
Also wirklich, also 13 Jahre alt, glaube ich, für so einen Mischling. Die hatte noch nie so eine Major-Sache, noch nichts bisher. Die war jetzt gerade krank, weil sie, glaube ich, einen toten Vogel oder so gefressen hatte und sich eine Woche lang ausgekotzt hat. Aber man muss sagen, dass die schon überdurchschnittlich gesund ist und dementsprechend... ist es schon in Ordnung, aber ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Freude an ihr haben können. Aber ja, Silvester ist immer scheiße, weil wirklich das kleinste Feuerwerk dreht der Hund völlig durch.
Ja, also ich sag mal so, das Taubwerden, da kann ich zumindest in Warnung geben, das hat auf jeden Fall noch, also es ist Jahre vor dem Tod, da hat das angefangen. Du hast
ja,
bestimmt,
okay, dann bin ich ja beruhigt.
Ja, sei beruhigt, ja. Unsere kleine Hündin, die ist ja ungefähr 16 geworden. Und ich würde sagen, die war stabil die letzten anderthalb, wenn nicht fast, ja doch anderthalb, die letzten anderthalb, zwei Jahre war die, anderthalb Jahre war sie auf jeden Fall taub. Aber man denkt dann echt, das ist so, ich dachte so, Alter, okay, was mache ich denn jetzt? Wie kommuniziere ich mit dem Hund? Aber du klatschst halt in die Hände oder pfeifst oder irgendwas und machst mehr visuelle Kommunikation und die lernen das dann auch. Ist eigentlich ganz, ja keine Ahnung, ist abgefahren. Kannst du dann einfach relativ easy umstellen auf andere Kommunikation.
Wir geben dem Hund dann natürlich auch, eigentlich ist sie an Silvester die Einzige, die hier im Haus feiert, wir geben der natürlich auch ohne Ende Drogen. Wie heißt das? Tramadol oder Tramazol oder irgendwie sowas, wirst du bestimmt alles kennen. Ja. Sie wird dann halt so einfach so ein Zombie und hat am nächsten Tag auch so einen richtig geilen Hangover, wo nichts mehr geht, wo sie den ganzen Tag nur so in der Ecke hängt und überhaupt nicht klarkommt. Also es macht mir eigentlich auch keinen Spaß, aber ohne diese Drogen wäre das alles noch viel schlimmer. Dementsprechend, wir haben es wieder ein Jahr geschafft, ein weiteres komplett ereignisloses Neujahr und Silvester, wie es sein soll. Schön zu hören, dass es bei dir ähnlich war.
Ja, wir haben gepuzzelt.
Finde ich geil. Ich finde, das sind so Couple Goals. So, wenn man so lange zusammen ist wie ihr beide, dann ist das auch gut, sich gemeinsame Hobbys zu suchen, wie zum Beispiel Puzzeln.
Puzzeln ist ganz geil, muss ich sagen.
Meine Frau steht auch mega auf Puzzeln. Das sagt auch sehr viel über sie und ihre Charakterstruktur aus. Das ist ihr Ding. Ich habe dann natürlich, wie du dir vorstellen kannst, schwer Geduld für. Aber ich wäre gerne mehr in Sachen Puzzeln unterwegs.
Wenn du einfach gut wärst im Puzzeln, dann wäre es gar kein Geduldsproblem.
Kein Witz, bin ich auch einfach original nicht. Es ist absolut fair to say zu sagen, dass ich richtig scheiße in Puzzeln bin. Und dann natürlich auch so eine Geduldsspanne und Frustrationsschwelle wie so ein Vierjähriger. Also wenn ich da nicht irgendwie so Erfolgserlebnisse innerhalb von Minuten habe bei so einem 12.000 Teile Puzzle, raste ich natürlich komplett aus, wie du dir vorstellen kannst.
Ja, meine Geduldsspanne ist auch nicht so hoch. Es gibt auch Puzzle, die überhaupt gar keinen Spaß machen. Ich habe mir zum Beispiel mal, weil ich dachte so, geil, ich habe mir so ein Vintage-BMW-Rennwagen-Puzzle gekauft. Ja.
Simon, 8 Jahre alt, Hobby, Vintage-BMW.
Genau, und das Puzzle war so unmöglich, dass wir irgendwann aufgegeben haben, weil es halt einfach extrem, das war halt so ein Foto von so einem Auto in Bewegung auf der Rennstrecke. Das Problem ist aber, du kennst es, das Auto ist scharf gestellt, der Rest ist verschwommen. Der Rest, der verschwommen war, waren aber, ich würde sagen, 35% des Puzzles, wo einfach alle Teile nur ein verschwommenes Grau und Grün waren, wo also echt, also wo du einfach überhaupt keine, wie soll ich sagen, keine Patterns erkennen kannst und gar nichts. Und das war so nervig, dass wir irgendwann aufgegeben haben.
T-Shirts waren gestern, neue Merchandise-Idee, haut mal bitte in die Comments, wie ihr zu einem Gear of the Dark Puzzle, vielleicht 1000 Teile oder so, vielleicht aber auch nur 24 Teile für Leute, die eher so gestrickt sind wie ich. Ja, sagt doch mal Bescheid, wer so ein Gear of the Dark Puzzle, ich habe mal gesehen, dass man das so in einer Drogerie machen kann, kann man sich für relativ wenig Geld so eine Puzzle herstellen lassen. Ansonsten, ja, das neue Jahr bricht an, hier sind wir wieder, wir freuen uns auf geile Folgen mit euch, für euch. Ich bin schon gefühlt im Stress. So, ich habe wirklich wenig gemacht, genau wie ich mir das vorgenommen habe, so zwischen den Jahren, wie man zu sagen pflegt, habe wirklich Camp Relaxo gemacht. Aber irgendwie stresst mich das jetzt schon wieder, dass ich so, dass das normale Leben, man kriegt wieder E-Mails, Anrufe und so eine Scheiße, gar keinen Bock drauf.
Aber du wolltest doch dieses Jahr mal so richtig schön nichts machen, also nicht nichts machen.
Ja, ganz genau, aber ich kann die Leute bisher noch nicht genug davon abhalten, sich trotzdem bei mir zu melden, so.
Verstehe, ja.
Aber ich habe, was ich geschafft habe, wo ich relativ stolz drauf bin, Simon, ich hatte, also die letzten 2 Wochen mein Telefon gefühlt so wie nicht an. Das ist schon total geil. Als jemand, der null an Social Media interessiert ist, so gar nicht und das als absolut Zumutung empfindet, habe ich auch festgestellt, dass es nichts an meinem Telefon gibt, was ich sonst damit mache. Also wirklich der einzige Moment, wo ich mein Telefon wirklich brauche, ist, wenn ich auf der Straße bin für so Google Maps. Ansonsten fuck it.
Und WhatsApp.
Ja, ich habe WhatsApp auf dem Desktop, was funktioniert, wenn mein Telefon aus ist. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, irgendwie aufnahmefähig sein zu wollen, dann sehe ich auch die WhatsApp-Nachrichten. Und ich benutze WhatsApp natürlich viel, weil ich viel mit meinen Freunden aus der alten Heimat telefoniere und so. Oder auch mit dir kommuniziere. Aber eigentlich wäre es besser, wenn wir in Zukunft wieder zurück auf klassische SMS gehen. Das wäre eigentlich auch möglich, oder? Weil meine WhatsApp-Fenster auch immer kleiner werden.
Wie, die werden immer kleiner?
Ja, das heißt, weil ich den Computer wenig anhab, das Telefon wenig anhab und so. Ich habe mir dann tatsächlich so ein Zweittelefon gemacht, wo eine SIM-Karte jetzt drin ist, wo nichts drauf ist, sondern wo ich nur SMS empfangen kann und wo WhatsApp drauf ist. Weil mir eigentlich nie jemand eine klassische SMS schreibt. Also lass uns das doch bitte etablieren. Du kannst doch SMS schreiben, oder?
Ja,
oder
mir ist alles egal, ja.
Dein Prepaid-Handy erlaubt das hoffentlich. Dein Flip-Phone, dein Drug-Pusher-Phone.
Ja, dieses Telefon kann doch SMS verschicken. Problem ist halt allerdings, Hanno, ich sag mal, wir schicken ja auch immer mal irgendwelche Dateien hin und her und gelötet. Das wird per SMS schwierig.
Ja, gucken wir einfach mal. Also ich glaube, das ist eher so ein Grundappell, benutzt weniger Telefone, Leute. Seid mehr im Jetzt und Hier, aber don't get me started.
Hanno, der Guru, 2026.
Auf jeden Fall, ich sitze hier auch nackt. Also oben hast du natürlich, habe ich T-Shirt an, aber untenrum wie wehende Banane, wie immer. Ja. Also bei oben richtig die Guru-Vibes bei mir zu Hause. Wie fängt denn das neue Jahr für dich so an, Simon? Wie bist du? Bist du guter Dinge? Freust du dich auf 26? Ich weiß ja, dass 25 nicht immer nur easy war für dich. Wie ist dein Outlook?
Ich hoffe
Wie ist
einfach,
der Vibe, der generelle Vibe?
Ich hoffe einfach, dass es besser wird. Das ist eigentlich meine bescheidene, meine bescheidene Hoffnung für 2026. Ansonsten, bisher ist es noch relativ relaxed ausgefallen. Sandy ist kurz nach Weihnachten aus Los Angeles zurückgekommen, war dann also auch über Neujahr hier und hatte jetzt noch frei bis heute. Das heißt, bei uns fängt so der richtige Ernst des Lebens jetzt erst an, heute. Standesgemäß mit der Aufnahme einer Gear of the Dark-Folge fängt der Ernst des Lebens direkt an, aber
mehr entspannen.
Ja, nee, ich sag mal, ich habe jetzt dieses, gebe ich dir recht, mehr entspannen ist gut, aber jetzt habe ich irgendwie auch ziemlich viel durchgehangen zwischen den Jahren und jetzt kribbelt es mir so ein bisschen unter den Fingern auch loszulegen, so von daher bin ich jetzt froh, dass es heute losgeht.
Don't get me wrong, ich will natürlich auch loslegen, an diversen Fronten freue ich mich auch total drauf, aber ich glaube, ich möchte insgesamt besser werden zu delegieren oder so was,
auf jeden.
Die Sachen zu machen, auf die ich mich freue und weniger von denen zu machen, auf die ich mich nicht so freue. Ja, ansonsten, was gibt's sonst Neues, Simon?
Ach, irgendwie nix. Wie gesagt, es geht jetzt...
Ist ja aber auch schon der 5. Januar, ne? Da muss man mal sagen, also so richtig alt ist das ja noch nicht.
Nee, eben. Deswegen, bisher, wie gesagt, Frau hatte frei. Ich sag mal so, was gibt es Neues? Wir haben jetzt über den Jahreswechsel an einer neuen CultFX-Website gearbeitet, die viel cooler aussieht als die aktuelle noch und die geht bestimmt bald live. Da hat meine Frau den überwiegenden Teil der Arbeit gemacht, wie schon bei der ersten Website. Was natürlich cool ist, weil es eine Sache weniger ist, die ich irgendwie, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich nicht dafür auch viel abliefern muss dann, aber so der, dass ich mir jetzt nicht noch selbst eine Website designen muss, ist schon mal hilfreich, sagen wir mal so.
Karldefex.de.vu, also genau. Die gibt's die eigentlich noch umsonst und so mit so Baustein?
Hoffentlich, ja, und in den USA ist es karldefex.angelfire.net oder so.
Auch geil.
Ja. Nee, die kommt bald, von daher, das haben wir so ein bisschen gemacht übers neue Jahr. Aber sonst, ja, wie gesagt, so richtig Neues gibt es nicht. Ich warte jetzt darauf, dass das Jahr so arbeitstechnisch anläuft und das passiert dann heute oder die Woche sozusagen, ja.
Wir haben das letzte Jahr abgeschlossen mit einem sexy Video meiner Wenigkeit, in dem wir nochmal richtig schön die Taschen aufgemacht haben und eins meiner Lichtlärmpedale, nicht meins, aber eins meiner Signature-Pedale verlost haben. Du erinnerst dich, Simon, es haben unglaublich viele Leute an der Verlosung teilgenommen und ich habe mir die Mühe gemacht, die tatsächlich alle durchzuforsten, durcheinander zu würfeln und einen Gewinner zu ziehen. Somit geht das neue Jahr zumindest für einen Hörer, Hörerin aus unserem Dunstkreis geil los. Wollen wir den Gewinner hier mal küren?
Ja, auf jeden Fall. Trommelwirbel.
Gewonnen hat Max Gehring aus Berlin. Ich glaube mal, so sieht zumindest sein Facebook-Profil aus, als steht Berlin-Tempelhof. Max Gehring, hat wohl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch von Team Gear of the Dark. Jetzt müssen wir nochmal, wir schreiben dich an, aber schreib uns bitte auch mal an, kontaktiere uns mal, wir kriegen das schon irgendwie hin. Rufen Sie uns nicht an, wir melden uns. Dementsprechend, ich habe nur gesehen, irgendwie, als ich das alles überflogen habe, dass er in seinem Beitrag gesagt hat, die Person, die er verlinkt hat, dass wenn er gewinnt, es ordentlich Freibierdusche gibt. Darauf kann sich Max Gehring natürlich jetzt festnageln lassen. Also Max Gehring, viel Spaß mit deinem neuen Death über alles Pedal. Wir freuen uns. Geht raus an dich. Ansonsten, Simon, wir haben, also eigentlich wir, ist in diesem Kontext nicht ganz richtig. Wir haben, glaube ich, in der vorletzten Folge, die gesendet wurde, ich glaube, das war der FAQ Teil 3, noch vor der Jahresabschlussfolge, hast du dich zu einem waghalsigen Versprechen hinreißen lassen. Und wie das so immer ist bei waghalsigen Ideen, die werden natürlich sofort von mir vollstens supported. Dementsprechend gab es natürlich von mir instant Applaus für die Idee. Und das war das Versprechen, mit der nächsten Kultklopper-Folge richtig dick aufzutragen. Und ich weiß nicht mehr, ich kann es nicht mehr rekonstruieren, wie es zustande kam. Aber auf jeden Fall bist du on record gegangen und hast gesagt, hier ist das offizielle Versprechen, wir werden eine Kultklopper-Folge machen. Und zwar, welche Platten sind dabei, Simon?
Anscheinend haben wir uns dazu hinreißen lassen, Integrity ist meine Wahl, Systems Overload und von dir Cypress Hill, Black Sunday.
Unser Pick, das für Januar 2026, ich weiß auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich weiß nur, dass dieses Versprechen stand und in den Raum gestellt wurde, insbesondere von dir und wie gesagt von mir begeistert unterstützt wurde, die Idee. Dementsprechend, ja, so richtig Versus können wir es hier natürlich nicht machen, weil weiter entfernt können Platten natürlich nicht sein. Dementsprechend, wir versuchen es trotzdem. Ich freue mich drauf, weil ich hatte enorm viel Spaß bei der Vorbereitung auf diese Folge und ich habe auch richtig, richtig Bock drauf. Dementsprechend, also vielleicht diesmal die Kultklopper-Versus-Folge ein bisschen weniger als Versus zu verstehen, denn einfach die Platten sind einfach so krass unterschiedlich. Aber es ist trotzdem, ich glaube, man darf drauf gespannt sein, wie wir beide jeweils über unsere Platte referieren. Ich habe diverse Fragen mitgebracht, für Integrity und dich, Simon. Und ich hoffe, du hast auch ein paar Fragen für Black Sunday. Und wir wollen einfach mal sehen, was passiert, würde ich sagen. Also in diesem Sinne, Cold Clopper, Integrity versus Cypress Hill. Pascheng! Also Simon, womit, wenn du dich auf so eine Folge vorbereitest, frage, welche Platte hörst du dir zuerst an? Die Platte, von der du weißt, dass ich sie mitbringe, oder frischst du deine Erinnerungen selber auf von der Platte, die du in den Ring schmeißt?
Ich frische erstmal meine Erinnerungen selber auf, weil es schneller geht. Und zwar in dem Sinne, dass ich dann einfach sagen kann, so okay, ich bin mit der Platte eh schon super vertraut an sich und wenn ich die jetzt nochmal kurz auffrische, kann ich schnell meine Lieblingssongs nochmal rausschreiben. Und ja, zur Erklärung, ich habe die Systems Overload habe ich letztes Jahr auch im Frühjahr irgendwie so total random mal wieder rausgekramt und dann echt religiös wochenlang hoch und runter gehört. Deswegen war die eigentlich noch relativ verankert bei mir. Denn so neu ist die Platte ja auch nicht, 1995er Release. Man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen Spätzünder bei Integrity. Ich mochte Integrity früher, als ich jünger war, nicht besonders. Und dann haben Hope Conspiracy, ich gucke gerade mal, wann, ein Album rausgebracht namens Death Knows Your Name und von denen war ich großer Fan. Die Platte kam raus 2006 und da war ein Feature von Dwight von Integrity drauf und ich fand das Vocal Feature von dem auf einmal so unverschämt geil, dass ich mir dann komplett Integrity erschlossen habe und ja, die Systems Overload ist meine Lieblings-Integrity-Platte. Ja, aber ja, viel auffrischen musste ich ehrlich gesagt nicht. Es war echt so, ich hatte die noch total krass im Ohr.
Darf ich fragen, wie alt du warst, als du Integrity für dich erschlossen hast?
Na, wenn es 2004 war, dann so 19, nee, Quatsch, nicht 19, doch, 19. 19 war ich, ja.
Okay.
Ja.
Wow.
Warte mal, 2004? Ach, 2006 steht hier, 2006, also 21, ja.
Ich hatte mit Integrity, wie du dir vorstellen kannst, und wahrscheinlich kamen wir deswegen auch auf diese Idee, natürlich auch wieder mal überhaupt nichts zu tun. Und außer, dass ich hier und da mal einen Track gehört habe und natürlich jede Menge Freunde habe, die auf die Band schwören, war jetzt eigentlich, ich höre mir dann natürlich jetzt nicht nur die Systems Overload an, sondern ich habe mir natürlich auch ein paar andere Integrity-Platten angehört, weil ich mich schon in die Thematik insgesamt ein bisschen reinarbeiten wollte. Später dazu mehr. Bei der Black Sunday, Cypress Hill, war das so, ey, das ist eine Platte, die kenne ich seitdem ich 12 bin oder so. Und das ist so eine Platte, das ist ein gutes Beispiel für eine Band, wo ich eigentlich außer noch das Debüt so ein bisschen hier und da, aber wo mir das immer ausgereicht hat, nur diese eine Platte zu hören. Ich bin jetzt kein riesiger Cypress Hill Fan, wirklich nicht, aber die Black Sunday ist für mich eine der besten Platten überhaupt, insbesondere aus dem Genre. Und ich weiß nochmal, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, diese beiden Platten gegeneinander zu stellen oder beide Bands. Jetzt sind wir hier, jetzt machen wir es und jetzt müssen wir da durch. Ich kann nur sagen, das mit dem kurz auffrischen hat bei mir überhaupt nicht geklappt, denn ich habe so einen dermaßenen Deep Dive in die Black Sunday hingelegt, weil es so viel zu entdecken gab, neu zu entdecken gab und ich an viele der Songs auch mit ganz neuen Ohren und frischen Ohren gehört habe und nochmal für mich so neu entdeckt habe quasi. Dementsprechend bin ich da tief reingerutscht. Es wird spannend.
Was ja interessant ist bei Cypress Hill, kann man direkt vorne wegnehmen, dass die ja durchaus ziemlich viel Crossover-Appeal mit so Rock- und Metal-Szene hatten. Mir ist so in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen, als ich drüber nachgedacht habe und mich mit der Platte auseinandergesetzt habe, auch aufgegangen. Ich habe Cypress Hill viel gehört, als ich jünger war. Tatsächlich, die Black Sunday ist für mich tatsächlich auch eine Platte, die ich total abgefeiert habe. So im,
umso besser.
Im Oberschulalter. Jetzt aber jahrelang Cypress Hill auch nicht mehr gehört. Aber da gab es ja zum Beispiel diese Skull and Bones, falls du dich an die von Cypress Hill erinnerst, wo es dieses...
Das ist genau das, ja, was ich sage. Ich musste mich in den Katalog tatsächlich reinlesen, weil ich so wenig weiß darüber, außer die Black Sunday und das Debüt.
Ja, die Skull and Bones war ja so eine Doppelplatte irgendwie, wo es einmal dieses Rap-Superstar und dann Rock-Superstar, diese beiden Singles gab mit unterschiedlichen Features und so ein bisschen angepasster Instrumentierung. Und auf der Skull and Bones war halt die zweite Seite oder die CD 2 in dem Fall, waren so Rock-Songs quasi. Und das ist alles mal...
Klingt fürchterlich.
Ja, es ist mal so mehr und mal weniger gut geglückt. Dann kam irgendwie, boah, wie hieß die Platte? Es gab noch eine Cypress Hill Platte, die Stoned Raiders hieß die, glaube ich. Die kam irgendwie in den 2000ern raus. Da war die erste Single, die hieß Trouble. Die war auch ziemlich rockig irgendwie und da hat der einer der beiden Rapper sogar quasi im Chorus so fast so einen Schreigesang gemacht. Also die haben schon auch echt ihre so Rock-Einflüsse ziemlich ausgelebt over time. Wie gesagt, das ist nicht immer geil gewesen so, aber ich find's schon cool, dass es diesen Szene-Crossover gab und ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, aber die Black Sunday hatte natürlich auch einen Crossover-Appeal weit über den Hip-Hop hinaus und ich frag mich so ein bisschen rückblickend, ob der Grund, warum die diese ganzen Rock-Sachen auch so explored haben später, ob das so ein bisschen daran liegt, dass die Black Sunday tatsächlich auch bei Rockern und Metallern in den 90ern ganz gut angekommen ist.
Ich glaube, wir müssen das mal so ein bisschen in Kontext setzen. So, du hast jetzt schon voll viel Knowledge gedroppt, von der ich überhaupt nicht wusste. Danke dafür. Das ein bisschen in Kontext setzen. Also, die Black Sunday kam raus 1993. 93, die Integrity kam 95 raus. Ist jetzt nicht genau das Gleiche. Die Zeit, die Uhren tickten viel, viel schneller damals, was so Trends und so betrifft. Aber doch ein ähnliches Zeitfenster. So Anfang, Mitte 90er Jahre. 93 war für Rap sowieso, ging viel. Home Invasion Ice-T kam raus. Mhm. Die Doggy-Style von Snoop kam raus. Natürlich absolutes Meisterwerk, Meilenstein. Onyx, Back the Fuck Up. Kannst du dich wahrscheinlich...
Ja, Wu-Tang. Ne?
Ja,
also krasses
93 Jahr passierte viel und jetzt muss man natürlich, also diese ganze Crossover-Geschichte, du hast gesagt, so dass viele Metaller oder Rockbands so auch irgendwie mit Cypress Hill zu tun haben, das kam ja nicht von ungefähr, denn 1993 war natürlich 92, 93, 94, da war natürlich neben diesem West Coast Rap, so Snoop und solche ganzen Geschichten, der ja aber eigentlich erst 93 so richtig, richtig dick wurde, war natürlich das absolut Mainstream-mäßig war Rock, ne? Du hattest überall die riesigen Rock-Festivals und also Cypress Hill haben auch das erste Mal ihre ersten wirklichen vielen Konzerte gespielt im Zusammenhang mit der Lollapalooza-Tour 1992. Mhm. Da waren Chili Peppers dabei, Tool waren dabei, Stone Temple Pilots und solche Bands. Dann haben die eine College-Campus-Tour gemacht, mega geil, Alter. Es gibt so Wir haben ja mal unser Fantasy-Festival gemacht. Was ich wirklich gerne gesehen hätte, wäre die Campus, also die College-Campus-Tour zusammen von Rage Against the Machine, Cypress Hill und Seven Year Bitch. Das wäre der absolute Wahnsinn gewesen. So, also die waren fest verwurzelt in so einem Rock-Kontext. Und viele der Fans, ich habe diverse, ja, so, wie soll ich sagen, so fast so, also es gibt ganz, ganz viele so ultra lange, tiefe Berichte über die Band, so Analysen und solche Sachen. Also die Ziel, nicht unbedingt die Zielgruppe, aber die Hörerschaft in den 90ern waren schon viel so weiße College Bros auch,
ja,
so,
ja, ne,
die sonst
Fall.
So viel so Rock gehört haben. Also da war die Band fest verwurzelt. Und man muss natürlich jetzt, wenn wir schon über diesen ganzen Crossover-Kram sprechen, unbedingt müssen wir, haben wir oft drüber gesprochen, den Judgment Night Sampler erwähnen. Da sind wir wieder. Jedes Mal, wenn wir Judgment Night Sampler sagen, stirbt irgendwo eine Katze.
Eigentlich müssen wir dazu mal eine Kultklopper-Episode machen.
Das ist eigentlich das Krasseste, dass wir das noch nicht gemacht haben. Also Simon, wie wär's mit einem kleinen Versprechen an dieser Stelle?
Ja, wir versprechen, einen Judgment Night Kultklopper-Folge zu machen.
Finde ich mega, aber genau, das machen wir auch. Und das Hauptproblem, lass uns, wenn wir da schon dabei sind, lass uns über Judgment Night kurz sprechen. Das Hauptproblem ist leider, dass Cypress Hill die schlimmste Paarung überhaupt abgekriegt haben auf diesem ganzen Sampler, nämlich leider mit meiner Hassband Nummer 1, Pearl Jam. Und es war natürlich genauso, wie man sich das vorstellt. Eddie Vedder ist nicht mal aufgetaucht zu den Aufnahmen, weil er das alles albern fand. Deswegen ist es eigentlich nur so, Pearl Jam spielen und Cypress Hill rappen drauf.
Ja.
So, also es ist definitiv garantiert nicht der geilste Song von dem Ganzen. Wenn ich zum Beispiel mir Mudhoney und Sir Mix-a-Lot oder solche, es gibt wirklich göttliche Paarungen zum Niederknien auf diesem Sampler.
Ja, Helmet und House of Pain, unfassbar. Biohazard und Onyx, Alter, boah. Also, da sind auch wirklich...
Und das ist genau das, was du beschreibst. Ja, ja. Das ist so 1993 in a nutshell.
Mhm.
So, der Vibe.
Auf jeden Fall. Aber... interessanterweise, ne, also ich habe jetzt mich natürlich nicht ganz so Deep Dive-mäßig mit der Black Sunday auseinandergesetzt wie du, aber interessanterweise, ich habe natürlich schon gelesen, und es ist mir beim Hören gar nicht so krass aufgefallen, dass es durchaus auf der Black Sunday natürlich auch Rock-Samples und so weiter gibt, ne? Klar, die gibt es, aber ich finde, dass das bei der Platte nicht so krass raussticht irgendwie. Ich finde,
also die Platte ist Lichtjahre entfernt vom Vibe vom Judgment Night Sampler.
Ja, ja, genau,
also das ist kein rockiger Crossover-Kram.
Genau.
Also die Samples kann ich sagen, also generell, die Songs sind erstmal total einfach aufgebaut. So, es sind meistens extrem, DJ Max ist ja der das alles produziert hat. Der hat auch übrigens vorher Jump Around von House of Pain produziert. Also dieser Sound war so echt, also da ist aber auch der Cypress Hill DJ für verantwortlich. Selbst im Fall von dem Mega-Hit von House of Pain. Die Songs sind sehr kurz, die sind sehr einfach, sehr lange Drumloops einfach, kaum Drumbreaks, meistens immer derselbe Drumloop pro Song, wunderbar einfach und Sample-basiert. Und das macht gerade bei der Black Sunday, du hast ja schon gesagt, Rock-Samples, da komme ich später noch drauf, so wahnsinnig Spaß, mal die Samples komplett zu analysieren, wo die alle herkommen. Und Es stellt sich heraus, das sind fast nur spät 60er und frühe 70er Jahre Platten. Das heißt, du hast immer diese ultra warm klingenden Motown und Soul Drum Samples und auch die Basslines. Die Basslines sind so geil, die sind halt einfach nicht auf dem Synthi gespielt oder programmiert, sondern selbst die Basslines sind meistens von alten Motown Songs gesampelt. Deswegen klingt die ganze Platte sehr, sehr warm, organisch und sehr musikalisch. Geh mal auf whosampled.com. Da findest du jedes Sample aus Rapmusik und sonst was. Ein riesiger Almanach und da kann man sich da überhaupt reinlesen. Extrem musikalische Platte und halt immer so Mid-Tempo-Grooves. Ne? Mhm. Also grundsätzlich, es gibt eigentlich, finde ich, keinen schwachen Punkt auf der Platte. 14 Tracks, manche sind sogar nur so Interludes, 44 Minuten lang. Nur zwei Songs über 4 Minuten. Und wenn man sich so den Gangster-Rap von 1989 und 90 und so anhört, wo es immer schnell und hart und dies und das, war das halt ein extremer Gegenentwurf. Erstmal so dieses ganze Latino-Gangster-Ding und zweitens dann halt auch so laid back, diese ganze Kiffer-Mentalität. Ich meine, die ganze Platte, wenn du die damals aufgemacht hast, da waren halt so ein riesiges Pamphlet für Marihuana-Use und warum Gras total geil ist. Also es ging eigentlich nur um Gras und Street-Violence. Also für 12-Jährige die beste Platte, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ja, mit relaxten, warmen Beats auf jeden Fall. Also ich sag nur, was du gerade beschreibst, für mich natürlich das beste Exempel dafür ist Hits from the Bong mit diesem Son of a Preacher Man Sample. So, ne, das ist so
kannte ja jeder aus der Zeit, auch 95 oder 94 kam der Song, glaube ich, Pulp Fiction natürlich, legendäre Szene.
Genau, deswegen, das ist so, also damit haben sie natürlich so, das war so eine self-fulfilling prophecy, dass das knallt, so, ne, muss man das
20
so sagen.
Millionen Mal verkauft das Ding, Alter, es ist auch echt, also eine unfassbare Platte, und das war erst das zweite Werk der Band, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also dementsprechend ging wirklich viel los, aber lass uns nochmal kurz rüber switchen zu Integrity.
Auch zweites Meine Werk, übrigens. Auch zweites Werk der Platte, also zweites Full-Length-Album.
Die erste ist Those Who Fear Tomorrow von 1991, wenn ich mich nicht täusche, richtig?
Ja, und es gab noch eine EP namens Humanity is the Devil. Das ist, glaube ich, an sich das ikonischste Integrity-Release, würde ich sagen. Aber für diese Versus-Episode, auch gerade weil die Cypress Hill-Platte so viele Songs hat, wollte ich mir dann doch ein Album mit ein bisschen mehr Fleisch aussehen. Und ich mag tatsächlich die Systems Overload auch noch ein bisschen mehr, einen Hauch.
Das wirst du erklären müssen, denn dazu habe ich echt viele Fragen. Also,
okay.
Gib mal ein bisschen, also ne, natürlich, du bist ja ein bisschen deutlich bewanderter, was so Hardcore-Mucke betrifft, als ich. Gib mir mal ein bisschen so Hintergrund-Knowledge. Warum hast du A, diese Platte gewählt? Warum denkst du, diese Platte ist, also wenn man das überhaupt sagen kann, stellvertretend für Integrity? Und was ist das Standing dieser Band? Was ist die Legacy dieser Band? Ich weiß natürlich, dass die Band ultra wichtig ist und dass die Band auch viele andere Bands beeinflusst hat und so. Ich habe mal rausgeschrieben hier, Integrity's music combines elements of disparate genres, including hardcore, punk, industrial, techno, noise, gothic rock, blues, jazz, thrash metal, doom metal, classic rock, 50s pop music and Americana. Finde ich bisschen dick aufgetragen.
Ja, es ist dick aufgetragen, vor allem wenn man sich die alten Platten anhört, aber es gab natürlich bei Integrity auch Platten wie die Closure zum Beispiel, wo dann wirklich so Misfits-mäßige Gothic-Rock-Sachen mit Refrains und so vorkamen, ist auch nicht alles besonders gut geglückt, muss man dazu sagen, aber zu der Zeit, also erstmal war die Hardcore-Szene in einem ganz interessanten, es war eine interessante Zeit für die Hardcore-Szene, weil es auf der einen Seite noch sehr, sehr viel diesen ganzen Youth-Crew-Kram gab und den sehr, sehr punk-betonten Hardcore. Und metallischer Hardcore war nicht von Anfang an gerade unbedingt nur willkommen. Und schon bei den ersten Sachen von Integrity gab es dann so Stimmen, ich meine, gut, ist halt Hardcore-typisch, ne? Gab es dann so Stimmen wie, ja, dieser ganze Metal-Einfluss wird Hardcore ruinieren. So, das ist so, das ging dann relativ früh los auf der einen Seite, und auf der anderen Seite gab es dann die Leute, die sagen so, nee, das ist hier die Revolution des Hardcore, so, das ist, die Band revolutioniert den Sound von Hardcore quasi. Und man muss sagen, natürlich, 95 gab es dann natürlich auch schon ein paar Sachen. Earth Crisis kam raus, Destroy the Machines, glaube ich, war 95, Dead Guy, Fixation on a Coworker, ist eine meiner Lieblingsplatten auch, und ich hatte überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass die 95 rauskam, was total krass ist, weil die ja nicht nur metallisch ist, sondern auch ziemlich chaotisch und dissonant, und für so 95, also wie krass weit es seiner Zeit voraus gewesen ist, ist unnormal. Vision of Disorder haben in dem Jahr eine EP rausgebracht, das war auch ein bisschen metallischer alles und sehr groovy, also die Szene war auf jeden Fall genau auf so einem Tipping Point, würde ich sagen, so wo es so von überwiegend Punk-Einfluss zu einem viel stärkeren Metal-Einfluss wirklich übergeschwungen ist. So. Und Integrity war eine Band, die das total gepusht hat. So. Die hatten auf jeden Fall gerade auf dem frühen Releases extrem viel Thrash-Metal Einflüsse, würde ich sagen, so, ne?
Auf der Those Who Fear Tomorrow, so genau. Mhm. Also ich muss sagen, die gefällt mir besser.
Okay.
Die Platte, wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie sagt sie mir mehr zu, ich kann es nicht wirklich beschreiben, so, aber ja, da sind teilweise so richtig klassische Metal-Riffs teilweise schon drauf, so, also fast manchmal, ich stehe ja auf stumpf, aber manchmal, wo ich dann so denke, ja, ist das jetzt geil stumpf oder ist das fast ein bisschen zu billig, aber da muss man natürlich den zeitlichen Kontext sehen, 1991 war dann natürlich auch eine andere Zeit, da war noch nicht jedes Riff so played out wie heute. Was mich bei der Band so ein bisschen stutzig macht, 23 Ex-Member. Mhm. Das klingt, und nur der Sänger original oder so.
Ja.
Da habe ich natürlich, das wirst du verstehen, kriege ich natürlich immer direkt so, ja, da stimmt doch irgendwas nicht.
Ja, mit Sicherheit wird da irgendwas nicht stimmen, aber gut, den Einblick habe ich nicht. Ja, also ich sag mal, es ist mit Sicherheit ist es so, dass das Dwight von Integrity, der ist schon irgendwie eine Marke, würde ich sagen, und man hat das ja auch bei Integrity früh gemerkt, dass die Textthemen andere sind als bei anderen Hardcore-Bands. Das wurde auch nicht immer so wohlwollend angenommen. Ja, okkulte Symbolik zum Beispiel war im Hardcore überhaupt nicht cool und Integrity offensichtlich haben damit schnell kokettiert und oder so fast esoterisch angehauchte Texte und so. Ne? Also das war alles im Hardcore gar nicht cool und ich kann mir schon vorstellen, dass Dritt, sag ich mal, auch irgendwie ein anstrengender Typ gewesen ist, offensichtlich, denn sonst würde es ja da nicht so viele Memberwechsel geben über die Jahre. Aber ja, keine Ahnung. Also für mich, ich glaube, die Systems Overload, die ist für mich so ein, hat mich vielleicht einfach im richtigen Zeitpunkt irgendwie auch erwischt, die Platte. So, weißt du, das war einfach so für mich die Platte, auf der ich am ehesten kleben geblieben bin. Humanity is the Devil, wie gesagt, ist die ikonischste Platte und ich finde die auch richtig geil, aber die ist halt sehr schnell vorbei. Ja, und ich glaube, die Systems Overload war so für mich die nächstbeste Scheibe irgendwie. Und die ich dann auch wirklich viel gehört habe, weil die einfach viel Fleisch auf den Rippen hat. Und ich finde diese Mischung aus sehr aggressivem und relativ simplem Hardcore und dann auf einmal diesen fast so random eingesprengselten so Metal-Soli, die dann teilweise...
Ja, da müssen wir unbedingt drüber reden, Simon.
Ja, ich finde es total geil.
Ich höre, du bist begeistert.
Ja, so, ich, ne? Finde es total geil, weil es halt einfach total irgendwie, das ist so anti, finde ich so, ja. Das ist so, es war sowieso, die Band war eh schon kontrovers, weil nicht alle geil fanden, dass Metal in Hardcore Einzug gehalten hat. Und dann hast du halt so Songs auf einmal auf der Platte, wo komplett von vorne bis hinten drüber genudelt wird, so, ne, vom Leadgitarristen. Und irgendwie, das ist so schrullig irgendwie. Ich finde, das hat einen sehr, sehr speziellen Charme. Und das macht die Platte für mich auch aus. Ey, aber ganz ehrlich, Integrity sind noch viel schrulliger. Wie gesagt, diese Closure mit den Gothic-Einflüssen oder Integrity 2000, wo da sich einfach mal die Band Mushroom Head, diese New Metal Band,
so hart,
hatte als Backing Band,
habe ich auch gelesen.
Ja, als Backing Band angeheuert hat. Und dann haben die so eine ganz komische, stumpfe Industrial-Hardcore-Platte gemacht, wo so zwei, drei Songs drauf sind, die klingen aus Versehen oder nicht aus Versehen. Die klingen wahrscheinlich mit gutem Grund auch irgendwie nach Godflesh. Aber ja, also Integrity haben sich viel ausprobiert, sagen wir es mal so. Und ich finde, das ist auf jeden Fall, ich sag mal so, der Spirit des sich viel Ausprobierens, der gefällt mir gut. Natürlich sind die Ergebnisse nicht immer geil, aber ich finde, dass die Systems Overload von vorne bis hinten auf jeden Fall sehr stabil ist. So, mir gefallen sogar die, eben diese Auswüchse, wo auf einmal extrem viel drüber geschreddet wird aus irgendeinem Grund. Was ich dann interessant finde, ist, es gibt aber auch so zwei, drei Songs auf der Platte, müsste ich nochmal gucken, wie die heißen. Wo ist es? Ich habe es mir irgendwo notiert.
Sag mal, was du meinst, so vielleicht kann ich dir helfen.
Es gibt so zwei Songs auf der Platte, die dann ganz betont sehr punkig klingen.
Ja, No One zum Beispiel,
genau. Und Fading
Song, Away. 42 Sekunden lang, definitiv mein Lieblingssong auf der Platte, so richtig geiler D-Beat, Alter, direkt Sense an Hals, ist total geil, finde ich. Mediator finde ich gut, ja. Punk as fuck, geiles Mid-Tempo-Intro und dann, da finde ich diese Solo-Gitarren-Einwürfe bei Mediator auch geil, weil die sind nur so ganz kurze Akzente, das ist dann so wie bei so GBH oder so, bei so UK Crust-Zeug, so, ne? Also nicht, dass GBH eine Crust-Band sind, aber so klingt sehr UK-mäßig dann. Und ansonsten, ja, diese ganzen Solos, von denen du sprichst, ich habe mir nämlich auch aufgeschrieben, Soundfragezeichen. Stimme finde ich sehr, sehr monoton, aber zumindest geil, heftig. Und dann habe ich mir in Großbuchstaben geschrieben, sehr ambitionierter Solo-Gitarrist. Also immer, wenn man irgendwo so irgend so eine Solo-Scheiße spielen konnte, macht der das auch. Also mit einem Sound. Was ist das für ein Sound, Simon? Alter, das ist ja jenseits vom Insane Line 6 Insane Mode sogar.
Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist natürlich, welchen Mix der Platte. Es gibt ja mindestens drei Mixe von der Platte, die man am Cover erkennen kann. Wie sah dein Cover aus? War es eher bunt, war es sehr, sehr rot oder war es so ein Schwarz-Weiß-Cover? Von irgendeinem.
Nicht schwarz-weiß. Okay. Es war Integrity steht in Rot drauf.
Ah, okay.
Und Systems Overload in Weiß.
Das ist der Originalmix, ja, das ist der Originalmix,
okay.
Ja, von der.
Und der Sound ist also real auf jeden Fall, ja. Aber wirklich klingt, also ne, was ist das für ein Sound? Also gerade diese Solo-Gitarre ist wirklich, also nicht mal geil asozial, sondern das klingt einfach scheiße, wie ich finde. Aber geil, also nee, nicht geil, aber irgendwie zumindest, wie soll ich sagen?
Charmant.
Ich unterschreibe hundertprozentig, was du gesagt hast, dass das auf jeden Fall so balls out ist, so von wegen so, ja, wir machen eh, was wir wollen und es ist voll egal, ob ihr Bock habt auf diese Metal-Einflüsse, wir finden es geil. Das ist natürlich erstmal völlig zu begrüßen, aber die Sounds, die gewählt wurden, sind natürlich also wirklich, ich hätte fast gesagt, so scheiße, dass die schon wieder geil sind, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese These da zutrifft. Weißt du irgendwas über den Gitarrensound, Equipment und solche Sachen?
Gar nicht. Ich habe versucht, irgendwie ein bisschen was über die Produktion und so rauszukriegen. Der Witz ist, ich weiß nur, dass die Band den Mix rückblickend sogar zu polished fand. Und
bin ich bei dir? Mhm. Finde ich nämlich auch so, weil der Mix ist nicht dirty oder sonst was. Also ich finde diese Gitarreneinwürfe, dieses ultra viele Genödel, Geniedel, das wäre in so einem richtigen Chaos-Mix irgendwie noch ein bisschen gefährlicher und geiler gekommen.
Ja, es gibt dann zwei Remixe. Ich habe den aktuellsten Remix noch gar nicht gehört. Ich weiß gerade nicht, was mir darunter vorstellen soll. Und es gab 2022 nochmal so ein Remix, Remaster Release. Das ist das, was ich auch so casual am meisten höre. Der klingt ziemlich bullig auf jeden Fall. Aber ja, also die Band fand ihn auf jeden Fall, den Mix rückblickend, nicht so geil und hat dementsprechend sich dann auch Jahre später nochmal dran gesetzt. Aber ey, was sowas angeht, ganz ehrlich, da bin ich fast schmerzfrei. Wenn irgendwas nicht völlig furchtbar klingt, also unhörbar, dann ist es für mich so, ja, whatever. Und so geht es mir auch. Du hast es Mediator genannt, ist auch einer meiner großen Lieblingssongs auf der Platte. No One, wie gesagt, wir hatten diesen Punk-Einschlag. Fading Away ist noch ein anderer Song, der sehr viel Punk-Einschlag hat. Und da frage ich...
Das ist geil, ganz kurz, wenn ich unterbreche, bei Fading Away... Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bei dem Mix, den ich gehört habe, sind die Vocals bei dem speziellen Song lauter als bei allen anderen Tracks. Das musst du mal drauf achten, das ist total crazy. Die Vocals sind eh schon sehr laut gemischt auf der ganzen Platte, aber bei Fading Away, Vocals mega laut. Also ist eher so ein radiofreundlicher Vocal-Abmix bei dem Song.
Warum auch immer, ja. Ansonsten, Song, den du wahrscheinlich furchtbar findest, weil er komplett zugenudelt wird von dem Leadgitarristen Armenian Persecution. Auch
ja, 2 Minuten geht der los mit einfach nur 2 Minuten Genudel. Ja. Und dann geht der Song los, dann geht aber das Genudel weiter. Ja,
genau.
Also wirklich
aber
absolute Frechheit.
Wenn der Song richtig losgeht, ich finde, der Einstieg so mit den Rhythmusgitarren und den Vocals ist so hart, Alter. Also ich finde, das ist, keine Ahnung, das ist... Irgendwie fickt's einfach, ja. Ich find's auf jeden Fall fett. Grüße auch nochmal hier an Dave Bomb an der Stelle. Ich weiß, der ist großer Fan von dem Song und auch von Integrity. Von daher Peace.
Grüße gehen raus, Dave. Grüße. Was ist denn da los? Naja.
Ansonsten Forever's Horizon fand ich noch cool und den Opener Incarnate 365 ist eigentlich auch cool. Also ja, ich
Integrity's 365. Wie heißt der Opener? Incarnate. Ja, siehst du, das ist da. Ich habe Integrity 365, das ist natürlich völlig falsch. Incarnate 365. Auch das, wenn du auf das Solo-Genudel stehst, das geht bei dem ersten Opener direkt durch über 2:47 durch den gesamten Song durch, von vorne bis hinten. Und manche Songs fahren auch direkt mit Solo-Genudel an, wie Search for Divinity. Mhm. Divinity. Fangen auch direkt
auch
so
cool,
mit dem.
Ja.
Also ich finde jetzt nichts daran richtig scheiße, don't get me wrong so, aber das ist so dieses Solo-Ding, ich war so ein bisschen überrascht und dann gibt es halt noch so ein paar Beispiele, aber das ist glaube ich bei mir generell so ein Hardcore-Problem aus der Zeit, also wortwörtlich zu nehmen ein Hardcore-Problem, also zum Beispiel Grace of the Unholy, das ist so das Intro-Riff. Das ist repräsentiert alles, was mich an Hardcore langweilt. So monoton und so bollerig und so, keine Ahnung. Das ist mir zu generic. Jetzt ist es aber natürlich schwierig, ein Album, Hardcore-Album von 1995 als generic zu bezeichnen. Aber das sind so Momente, die da geht bei mir einfach kein Feuer los. Das zündet mich nicht an.
Ich finde, und das ist vielleicht für mich die große Stärke an Integrity oder auch der Platte, dass die Band immer irgendwie mehr so bleak klang als andere Hardcore-Bands. Es war immer trostloser und dieses, ja, selbst diese stumpferen Momente irgendwie, finde ich, die haben so ein, ja, die haben so ein bisschen so Endzeit-Vibe für mich. Ich weiß auch nicht warum. Es ist alles sehr, sehr, alles sehr trostlos auf jeden Fall. Ansonsten Du hast die Stimme noch angesprochen. Stimme war für mich bei Integrity vielleicht das, warum ich die Band vorher nicht mochte und auf einmal dann doch. Wie gesagt, so, ne, dieses Hope Conspiracy Feature 2006. Auf einmal fand ich Duets Stimme geil. Das war irgendwie auch so eine komische Sache, so. Und ich finde auch gerade auf der Platte, das ist halt so eine, das ist so geil Hooligan-mäßig irgendwie zum Teil. So, das klingt sehr.
Ist auf jeden Fall keine halben Sachen. Ist,
ja, die Stimme ist fett.
Der Typ, also ich habe Angst vor dem.
Ja, der Typ ist fett, aber der klingt auch irgendwie, teilweise hat es dann manchmal so Hooligan-mäßige Biersauf. Ja, wenn er so melodisch.
Bier und Stiefel.
Ja, genau, so, das hat auf jeden Fall Bier und Stiefel-Vibes zum Teil. Wenn der so in Anführungszeichen melodischer brüllt, so, dann klingt das immer so endlos asozial. Da denke ich manchmal fast an Motorhead oder so, ja. Das ist einfach so, so ranzig und ja, ich find's geil. Hat auf jeden Fall viel Kacke auf der Brust, so.
Die Platte will auf jeden Fall, oder was heißt die Platte, die Band will auf jeden Fall aber aus diesem Korsett hier und da ausbrechen. Das hört man bei Salvation's Malevolence. Was sind das für Malevolence? Was sind das denn für Wörter, Alter, Simon? Das kenne ich alles gar nicht. Egal. Unfassbar langer Song, klingt für mich fürchterlich wirklich nach Crossover, also im schlechtesten Sinne. Und am Ende nochmal so richtig schön so Keyboards. Also da finde ich es dann eigentlich wieder geil, wenn diese Keyboards kommen, weil das ist dann so scheiße, dass es schon wieder geil ist.
Und das würde ich sagen, gilt auch für die Solo-Gitarren, die Lead-Gitarren. Ich, also, ja, keine Ahnung, die Platte ist speziell auf jeden Fall, aber ich finde irgendwie, aus irgendeinem Grund hat das bei mir den totalen Nerv getroffen. Alles, was da dran unorthodox und so ein bisschen so hä ist.
Ist vielleicht für dich auch anders, weil du sie im Kontext von anderen VÖs zu der Zeit sehen kannst, was ich, wenn man sich mit dem Genre nicht so gut auskennt, natürlich nicht so auf dem Schirm hat. Das macht es deutlich interessanter.
Ja, also ich kann zum Beispiel sagen, mir gefallen Integrity durchweg besser als Earth Crisis. Ja, und das ist,
okay.
Das sind jetzt, wir sprechen hier von zwei metallischen Hardcore-Bands, die cooles Zeug rausgebracht haben. Aber ja, keine Ahnung. Integrity hat immer mehr meinen Nerv getroffen. Vielleicht einfach, weil es auch wirklich düsterer ist. Und das ist ja, düsterer ist ja nun, ist ja auch vor allem einer der Punkte, würde ich sagen, wo sich Integrity extrem abgehoben hat von anderen Hardcore-Bands, auch von anderen metallischen Hardcore-Bands. Der Vibe war immer deutlich finsterer irgendwie. Und
es war nicht so dieses geleckte, coole, so, also es ist schon irgendwie angriffslustiger, finde ich.
Ja, es ist so, ich meine, gut, angriffslustig kann man Earth Crisis durchaus auch zusprechen, aber es war trotzdem es war doch trotzdem anders irgendwie. Ich finde trotzdem, bei Earth Crisis war noch so ein bisschen mehr Jogginghose und Sneaker angesagt, und wenn ich
das meine ich mit cool.
Ja, und bei Integrity hatte man schon echt das Gefühl, das kommt irgendwie aus der Gosse so.
Der letzte Song, wir haben uns über das Konzept grundsätzlich schon mal gestritten, bestimmt ein, vielleicht sogar zweimal, dass so manche Bands meinen, sie müssten ihre Platte mit so totaler Scheiße aufhören. Mhm. Mit so Songs, die nichts mit der restlichen Platte zu tun haben und was halt eigentlich nur so verschwendete nochmal 4 Minuten und 46 Sekunden, also fast 5 Minuten, Unveiled Tomorrows, also eine Kakophonie. Ich frage mich einfach, was das soll. Es hat nichts mit dem Inhalt der 12 Songs vorher zu tun. Und es ist halt auch einfach als, also ich finde, das erzeugt auch keine geile Endzeit-Stimmung irgendwie so. Also wie erlebst du diesen letzten Track? Hörst du dir den an?
Ja, es gibt schon so ein paar Skip-Momente auch. Und ich würde sagen, wenn ich mir heute, also wie gesagt, ich höre mir das Remaster von 2022 überwiegend an, weil es am besten klingt. Da ist der auch gekürzt, der Song. Da ist Unveiled Tomorrows nur 2 Minuten 30 lang. Also da wurde auch offensichtlich der Schneidezahn Skalpell angesetzt.
Rausgeholt,
genau, ja. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Das sind aber dann auch so Sachen, ja, die man dann durchaus auch mal skippt. So. Also für mich ist so, die Platte ist ja auch, für eine Hardcore-Platte hat die ausreichend Songs, sagen wir es mal so. Und über solche Momente skippe ich dann hinweg und denke nicht großartig drüber nach. Aber ja. Sehe ich alles nicht so eng, sagen wir es mal so.
Nee, eng, ich sehe es natürlich auch nicht eng, weil es mir im Zweifel egal sein kann. Ich kann nur sagen, so für mich sind bei der Platte, das habe ich mir aufgeschrieben, mir macht sie am meisten Spaß, wenn es halt wirklich so D-Beat-mäßig abgeht, wie man sich vorstellen kann. Die Stimme ist heftig, die Drums ballern. Gerade wenn die kürzesten Songs, finde ich, sind immer die besten so auf der Platte, aber das ist halt Geschmackssache. Und bei den Sachen so Salvation's Malevolence, wie ist das Wort?
Malevolence.
Malevolence, was heißt das denn? Weißt du das?
Malevolence, boah, was heißt Malevolence?
Ist auch völlig egal.
Ja, das ist, glaube ich, so Bösartigkeit oder irgendwie sowas.
Genau, so ein langer Crossover-Song mit 5,5 Minuten oder halt eben dieses letzte Ding oder dieses Armenian Persecution. Mhm. Das sind so Sachen, da komme ich einfach nicht rein. Das sind so, da fehlen mir halt die Kernmomente, warum ich diese Platte geil finden könnte. Ich fand es aber definitiv interessant, mich in die ganze Sache überhaupt reinzulesen und deswegen habe ich mir halt dann auch die Those Who Fear Tomorrow angehört und finde die eigentlich ziemlich geil, muss ich sagen.
Mhm. Okay.
Kannst du was mit der anfangen, mit der ersten Platte?
Ja, ich habe es jetzt eine ganze Weile nicht gehört, aber ich finde in den von den Frühwerken von Integrity eigentlich alles gut so.
Da gibt's eine so eine Stelle, das kann ich dir jetzt leider nicht genauer benennen. Da kommt so, das ist halt schon sehr so, also Beatdown ist jetzt völlig das Falsche, so, aber da ist noch mehr so Mid-Tempo Breakdown-Grooves und so. Und dann gibt es so eine geile Stelle, wo auf einmal so total unnötigerweise so richtig lang so ein Double Bass geballert wird. Also man merkt so diesen Metal-Einfluss auch da schon.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie du schon auch richtig gesagt
hast.
Absolut,
ja, ja. Der war auf jeden Fall schon vorhanden. Ja, sehr stark. Ja, nee, ich finde auch, wie gesagt, teilweise die schrulligen Sachen von den geil. Ich finde die Integrity 2000 zum Beispiel oder 2000, um es mal in Englisch weiter auszusprechen, Integrity 2000 finde ich zum Beispiel stellenweise richtig geil, weil die noch trostloser klingt. Die Produktion ist weird. Und ja, keine Ahnung. Der Fakt, dass der sich diese Mushroom Head als Backingband dafür geholt hat, quasi, ist so bizarr irgendwie, aber funktioniert. Auf der Closure zum Beispiel, die wirklich, also das ist so, die Platte wurde jahrelang verrissen. Ich glaube, die mag nach wie vor auch fast keiner. Da gibt es einen Song drauf, den ich richtig cool finde. Der ist so Misfits-mäßig halt und hat dann so ein gesungenen Refrain. Natürlich ist es alles nicht sehr gekonnt, aber es hat halt Charme. Und ich kann aber auf jeden Fall auch sagen, so die späteren Werke jetzt, die Band ist ja nach wie vor aktiv und irgendwie ist das alles solide, was die noch machen, so, ja, wenn die anno in 2020 und so weiter Platten rausbringen, das ist alles solide und irgendwie cool, aber so richtig hängen bleiben tut's bei mir nicht mehr. Von daher, es konzentriert sich viel so um die ersten paar Releases und um die komischen Auswüchse um die Integrity 2000 für mich. Und danach, To Die For war noch so ein bisschen, die kam raus, glaube ich, in der Zeit, in der ich dann schon sehr in einer, sehr viel Hardcore gehört habe. Und die fand ich auch ganz gut, damals auf jeden Fall, aber höre ich heute selten.
Für mich bleibt hängen, Integrity, haben wir wieder was gelernt, also dass sie schon irgendwie eine der Pioniere waren, was Metalcore angeht. Mhm. Gerade das erste Album, Those Who Fear Tomorrow, ich möchte es nochmal kurz sagen, hört euch das mal als Vergleich an. Merged Hardcore with Apocalyptic Lyrics and Metal's Guitar Solos and Chugging Riffs. Ich glaube, das kann man so festhalten und das haben sie wahrscheinlich dann irgendwie 1995 nur noch weitergetrieben. Also ne, diese Nödelgitarre. Ich komme nicht so richtig rein, finde das Stilmittel und Element aber geil, weil es halt gewagt ist und nicht 0815. Wäre das jetzt aber eine Metalband, Simon, das muss ich ganz klar sagen, die sich jetzt nicht, wir sind Integrity, wir kommen aus dem Hardcore-Kontext oder so kommen, sondern es wäre einfach so eine Metalband, ja. Ich finde jetzt, also stopp mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich finde diese Solo-Gitarren, nennen wir das jetzt mal ganz neutral, also es sind jetzt nicht unbedingt geile Gitarren-Solos, finde ich.
Das ist,
sondern es ist eher das Stilelement, was da genutzt genau. wird. Das Gnüdel und Generve, aber es sind jetzt keine geilen irgendwie.
Das ist jetzt, nicht Steve Vai, der da irgendwie.
Nicht so richtig.
Das ist ja auf jeden Fall. Ich finde aber auch irgendwie, auch das hat für mich so ein bisschen dann doch Hardcore- und Punk-Charme sozusagen. Dass das halt irgendwie so.
Das meinte ich mit GBH. Mhm. Hör dir mal mehr GBH an, da wirst du das auch finden.
Ja. Können wir so machen.
Hört euch mal alle mehr GBH an, das muss mal ganz klar gesagt sein. Ich glaube, es würde dir gut gefallen. Bist du vertraut mit der Band?
Nur vom Namen habe ich mir nie richtig gegeben.
Simon, unbedingt, ich glaube, das würde dir richtig gut gefallen. Check das mal aus, GBH.
Mach ich.
Lass uns zurück zu Cypress Hill gehen. Kannst du dich erinnern, wie alt du warst, als du die Platte in etwa, du hast Oberschule gesagt, in etwa zum ersten Mal gehört hast?
Es wird nicht lange nach dem Release gewesen sein, wenn die 93, naja doch, warte mal, 93 war ich erst 8. Ich würde sagen, naja, Hip-Hop habe ich gehört Ende Grundschule, Anfang Oberschule. Also ich würde sagen, ich war irgendwie zwischen 10 und 13 irgendwo in dem Bereich verschwommen, würde ich die wahrgenommen haben, so ja.
Ich glaube Ende 6. Klasse, Anfang 7. Klasse bei mir Und das war natürlich ein absoluter Elfmeter ohne Torwart. Ne? Wie ich schon gesagt habe, so, es geht um Gras und Gewalt.
Fanden meine Metal-Kumpels übrigens und meine Grufti-Kumpels und Punker-Kumpels auch alle cool. Die Platte lief.
Ja, natürlich schon. Alles. Es geht ja mit dem Cover los, genau. Alter. Das Cover könnte halt mal eben eine Death-Metal-Platte sein. Also, und ich finde auch den Albumtitel Black Sunday in Verbindung mit diesem okkulten Cover total geil. Und das war für mich auch so, als ich das erste Mal in der Hand hatte, ich hatte die damals beim Kumpel gehört, war so, Alter, was ist das denn? Und dann so, ja, das ist Hip-Hop. Ich so, weiß nicht. Aber das war dann für mich ähnlich wie zum ersten Mal Beastie Boys hören. Ja, um das geil zu finden, musst du kein Hip-Hop-Fan sein. Ja. Und das war ja das, was wir eingangs auch schon gesagt haben. Ist kein Zufall, warum die Band so viel im Rock Alternative Mainstream auch stattgefunden hat. Es gab ja auch die legendäre, ich weiß nicht, ob ich das vorhin schon erwähnt habe, ich glaube in der 7. Simpsons-Staffel gibt's die legendäre Folge
Homer-Palooza. Hollabalooza heißt das, glaube ich, bei
Homer-Palooza, nee, glaube ich.
So heißt die Folge, ja, das kann sein.
Ja, so heißt die Folge.
Aber das Festival heißt in der Folge, glaube ich,
Hollabalooza, irgendwas mit H. Genau. Ist aber auch völlig egal, da spielen halt Cypress Hill auch mit, eine meiner Lieblings-Simpsons-Folgen.
Mega.
Man, die ersten 10 Simpsons-Staffeln sind auch wirklich gut. Danach geht es leider so steil bergab, aber die ersten 10 Staffeln sind wirklich der Wahnsinn. Und das macht halt natürlich, ne, da ist ein Feature mit den Smashing Pumpkins drin und solche ganzen Geschichten. Das macht natürlich auch so aus so einem popkulturellen Kontext, zeitgeistmäßig, total Bock, sich diese alten Folgen anzugucken. Und man guckt da natürlich immer so ein bisschen neidisch drauf.
Ja, sehr.
wie geil das war, als das halt einfach als fucking Cypress Hill sowas, als das Mainstream war, ne? So top of the charts. Stell dir das mal vor, was man jetzt für Scheiße ertragen muss. Naja, die Platte geht los mit I Wanna Get High. Definitiv einer meiner Favorites. Ich habe die Platte zum ersten Mal gehört und die geht sofort mit diesem mega leierigen Sample los. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was diese Sirene oder dieses Horn oder sonst was ist. In Foren wird diskutiert, es ist halt einfach ein Synthesizer-Sound, der dann so von DJ Max so stark verändert wurde, dass das irgendwie so ein uniker Sound wird. Aber schon wie das losgeht und wie der Song dann auch nach nur 2,5 Minuten übrig bleibt mit diesem Sample oder mit diesem komischen Sirenen-Sound, hypnotisch, absoluter Wahnsinn.
Also generell die ersten drei Songs, finde ich, auf der Platte sind ist halt ein Hattrick, so, ne? Muss man ganz klar sagen. Ich finde auch, also ich habe mir den auch als Lieblingssong mit notiert. Auf jeden Fall, Ain't Going Out Like That. Der Song hat halt einfach eine krasse Agro-Energie irgendwie. Und dann Insane in the Brain müssen wir auch nicht viel zu sagen. So, also die ersten drei Songs.
Da müssen wir noch richtig viel zu sagen.
Oder wir sagen noch viel dazu. Aber die ersten drei Songs sind halt gleich, wie du so gerne sagst, drei Elfmeter ohne Torwart. Wenn man eine Platte so anfängt, und wie du auch vorhin gesagt hast, ne, du musst nicht Metal geil oder du musst nicht Hip-Hop geil finden, um die Platte cool zu finden. Und ich glaube, das ist so der, ja, das ist so irgendwie, Die ist
zu der Zeit eigentlich nur Beastie Boys gelungen,
ja,
so, ne?
Auf jeden Fall. Das ist so zwingend einfach so, ja, wie die Platte losgeht, dass man, ja, und ich sag mal, ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor. Als Teenager, Kifferkultur fanden wir alle irgendwie cool, so, ne? Und das war halt so noch ein weiteres Bindeglied. Du hast also auf der einen Seite guten Rap, unfassbar geile Beats. Du hast das düstere Image, womit du auch so Metal-Typen irgendwie anlocken kannst. Und dann den ganzen Kifferfilm, mit dem man sich als Teenager der alternative Musik hört, sowieso identifizieren kann. Und ja, was will man mehr?
Es war halt ein ganz bestimmter Sound. Ich habe das vorhin schon angesprochen. 92 kam Jump Around von House of Pain raus und der hat halt auch all diese Cypress Hill Elemente und Zutaten. Deswegen war das halt auch so ein Überhit, auf den sich alle einigen können. Rocker wie Hip-Hopper oder sonst was. War halt einfach ein Mainstream-Hit.
Energie, Alter.
Das ist natürlich kein Zufall, weil diese ganzen Zutaten kamen direkt von Cypress Hill, weil halt DJ Max, der DJ und Producer von Cypress Hill, auch Jump Around von House of Pain produziert hat. Bleiben wir mal kurz am Anfang, nochmal bei I Wanna Get High. Die Textzeile I Wanna Get High, So High ist jetzt natürlich nichts Besonderes, aber kommt im Original von Rita Marley, der Frau, noch Lebenden, die wird dieses Jahr 80, Ehefrau von Bob Marley, und zwar aus ihrem Song One Draw. Ich weiß, du bist kein riesiger Reggae-Fan, aber der Song One Draw von Rita Marley ist der absolute Wahnsinn, richtig, richtig schöner Reggae-Song, und da kommt die Inspiration zu der Zeile I Wanna Get High eigentlich her. Und definitiv mal auschecken, denn I Ain't Going Out Like That, der zweite Song, geht, das Geile, so, ne, der I Wanna Get High mit dieser mega bekifften, leiernden Sirene oder mit diesem komischen Horn-Sound Und der zweite Song geht genauso psycho weiter. Nämlich als erstes wurde da mal schönes Gitarrenfeedback gesampelt von niemandem Geringeren als Black Sabbath. Das zeigt dann nochmal diese Rock-Connection und auch diese Okkult-Connection und halt auch diese Cover-Connection aus dem Song Wicked World. Und später nochmal das Mundharmonika-Sample von Black Sabbath von The Wizard auch gesampelt. Also zwei Sabbath-Samples in einem Song. Und da wird auch gleich direkt schon was vorgestellt auf der Platte, was sich durch die Platte ziemlich durchzieht, was ich mega geil finde. Und zwar sehr, sehr oft, die Beats sind total rund und groovy, aber die Basslines sind extrem dissonant.
Mhm.
So, das hört man später bei Lick a Shot nochmal.
Auch ein Lieblingssong von mir.
Ja, bei diesen dissonanten Basslines richtig geil. Und ja, I Ain't Going Out Like That, nominiert, glaube ich, 93 auch für einen Grammy. Beste Rap-Performance. Muss man auch erstmal hinkriegen. Und dann, wie die von dir angesprochen, Hattrick, Insane in the Brain. Für mich der Song, den ich am wenigsten geil finde. Das kann aber auch daran liegen, weil einfach echt überhört. Es ist der Überhit.
Wahrscheinlich.
Ich finde den aber auch schnell nervig. So generell, wenn man den mal ganz objektiv betrachtet. Für mich die geilste Snare der ganzen Platte. Es sind alle Snares geil, weil es, wie gesagt, alles Motown-Soul-Samples sind, die Drumbeats. Und da ist ja dieses komische, schrille Geräusch, ne? Dieses typische, charakteristische Sample aus Insane in the Brain. Hast du das gerade im Ohr?
Ich kann es mir nochmal kurz...
Wenn du es hören würdest, würdest du wissen, was ich meine. Da gibt es so ein schrilles Sample. Und das ist aus dem Song Good Guys Only Win in the Movies von 1969.
Ah, ja, ich weiß genau, welches du meinst. Dieses...
Genau, und das ist ein Pferdeviren.
Ah.
Das ist, macht ein Pferd, das Geräusch. Und das haben sie halt immer wieder so hochgepitcht. Und ja, good guys only win in the movies.
Nice.
Am Ende wird dann noch so, I think I'm going crazy. Und das ist dürfte dem einen oder anderen bekannt sein von den Youngbloods. Mhm. Von auch 60er, spät 60er Jahre Band. Dann kommt noch einer meiner Favorites, When the Shit Goes Down. Ich habe immer verstanden als Kind, When the Ship Goes Down, weil das für mich total Sinn gemacht hat, dass ein Schiff untergeht, aber es ist natürlich der Shit. Ja, geile Gitarren-Samples, also wirklich geil. Kommt von einer Outlaw-Blues-Band, auch von 69. Entschuldigung. 1:1 übernommen, also fast den ganzen Song gesampelt, also von der Outlaw-Blues-Band. Ist für mich wahrscheinlich, also definitiv Top 2, When the Shit Goes Down. Und du hast das schon gesagt, einer deiner Favorites, Lick a Shot. Mhm. Ne? Extrem real, ne? Also man darf, also diese ganze Gangsterkultur ist nicht gespielt bei Cypress Hill, sondern der Song dreht sich um Be Real, glaube ich, wurde in den Rücken geschossen und singt darüber, wie er so langsam auf der Straße verreckt, bis die scheiß Pigs kommen und ihn einsacken und in Krankenwagen hieven. Dementsprechend Lick a Shot durchaus real. Ganze Gangsterkultur, California, Hispanics und das gar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das ist für mich ein Trivia, eigentlich die geilste der Platte. Du kennst ja den Song Blind von Korn. Mhm. Ganz am Ende, wenn du dir den Song anhörst oder das Musikvideo anguckst, fängt der Song ist vorbei. Hast du das Musikvideo vor Augen?
Ja, ungefähr, ja. Mhm.
Die spielen ja, das ist eigentlich ein Performance-Video. Mhm. Sie stehen auf so einer kleinen Bühne und performen das Ding. So, und dann ist der Song eigentlich vorbei. Der Schrei geht zu Ende vom Sänger. Und dann fängt der Basser halt einfach an, genau die Bassline von Lick a Shot nachzuspielen. Ja. So, und da kann man natürlich, da gibt's im Internet 1000 Reddit-Foren und so, die sich darüber unterhalten. Und das haben ja auch Korn tatsächlich, ich bin wirklich überhaupt kein Korn-Fan, aber coole Sache, haben es ja oft gesagt. Und das zeigt halt auch nochmal diesen Rock-Contest, wie sehr sie als New-Metal-Band, als Korn, tatsächlich auch von Cypress Hill beeinflusst wurden. Und das sagt natürlich vieles aus.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ey, übrigens, Side Note, Klammer auf, Klammer zu, Korn Blind, das ist der schlechteste Snare-Sound aller Zeiten. Wenn man da den Nicht-Baller-Button am Mischpult gedrückt hat, dann haben die das auf jeden Fall doppelt gedrückt. Das müsst ihr euch nochmal anhören. Man kann ja von Korn halten, was man will, aber wie kann man so einen Mix durchwinken? Das ist unfassbar.
Ross Robinson, ein legendärer Produzent.
Noch nie gehört.
Produzent.
Aber das, hört ihr das nachher mal an, Alter. Das ist wirklich die schlimmste Snare, die es jemals in Rockmusik gab. Korn Blind. Egal. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Detail. Dieses, wie sagt man, eine Hommage quasi. Hommage am Ende des Songs einfach mal eben so eine Cypress Hill Bassline spielen. Mhm. Die im Original natürlich auch von jemand anders gesampelt wurde.
Natürlich.
Cock the Hammer. Auch einer meiner Favorites. Wieder. keine Keyboard-Bässe, sondern richtige Basslines gesampelt. Mega-Hook. Und ziemlich psychedelisch auch. Der Song klingt so ein bisschen anders als die anderen, finde ich. Da sind so Samples von Flora Purim drin. Das ist so eine Jazz-Fusion-Sängerin. Und die Vocals sind extrem verhalten.
Den hätte ich beinahe als noch Favorite-Song mit aufgeschrieben, aber hab's dann raus...
Die Hook ist so stark. Cock the Hammer. Mhm,
genau, die Hook ist geil. Cock the aber Hammer. So richtig, ich hab's dann weggelassen von meiner Liste, aber cooler Song.
Es gibt eine Sache, die mir da nicht so gut gefällt. Mhm. Das sind diese Rugger-Muffin-Vocals, die da in der zweiten Hook kommen. Das altert oft nicht so geil. Das nervt mich so ein bisschen. Das klingt dann so schnell nach so Party-Rock irgendwie. Stehe ich nicht drauf. Ist aber egal. Die Drums auch wieder zum Niederknien. Im Original von The Emotions, so eine Motown-Soul-Band. Wer auf Rap-Mucke steht oder auf solche Art von Beats, kennt den Beat vielleicht auch schon von 1988. Big Daddy Kane, Ain't No Half Steppin'. Wenn du das hörst, wirst du das auch wieder erkennen, Simon. Sehr, sehr interessant. Ist echt sowieso interessant, wie sportlich das ganze Sample-Game zu der Zeit war, dass in einem Abstand von nur 5 Jahren Kulthits denselben Drumloop hatten und das überhaupt gar kein Problem ist. So, ne? Also ich finde, das Sampling-Game war tatsächlich 1993 mit der Black Sunday on top of its game. So, also wirklich absolut. Ich empfehle euch wirklich die whosampled.com-Website. Da könnt ihr euch das alles ganz genau durchlesen. Da wird dann genau die Referenz gezeigt und dann zur Sekunde geskippt, wo das im Originalsong vorkommt. Und da sieht man halt auch, wie viel Produktionstechnik da bei Cypress Hill drin steckt. Denn die Drumbeats sind natürlich ultra lasch und soft oft. Und dann bei Cypress Hill aber so aufgepumpt und fett komprimiert, die ballern im Original nicht alle so. Also,
was man auch, das muss gesagt was man sein. An der Stelle auch sagen muss, was mich immer fasziniert hat, auch an der Ära von Hip-Hop, ich war ja auch zum Beispiel echt großer Fan von Gangsta, die dann sehr viel Jazz-Samples benutzt haben. Und einfach, man muss einfach auch mal sagen, wie krass musikalisch die DJs oft waren, ja, wie viel Zeug die sich auch reingezogen haben, endlos, was für Plattensammlungen die hatten und wo die diesen ganzen Scheiß rausgezogen haben. Das ist ja nicht so, dass die, wie wir heutzutage, einfach jeden Scheiß aus dem Internet saugen konnten und dann daraus irgendwas gebastelt haben, sondern das war ja richtig analoge Handarbeit und die mussten halt wirklich into dieser Mucke sein, um überhaupt diesen ganzen Scheiß zu finden, so. Oder sich halt auch, wenn sie nicht into irgendwelche, keine Ahnung, Soulplatten schon waren, dann mussten sie sich halt stundenlang durch diese Platten durchhören. Ja, und einfach so, ey, vielleicht ist hier, die Platte klingt cool, vielleicht ist hier irgendwas drauf, was wir samplen können, so, ne? Also die Arbeit auch eigentlich, die dahinter steckt.
Ja, du musstest Nächte, tagelang in Plattenläden verbringen, in Flohmärkten und so weiter. Das hört man halt auch an dieser Platte so an, dass der Typ wohl offensichtlich irgendwo einen Stash an alten Platten aufgetan hat, die nur alte Soul- und Motown-Platten waren zwischen den Jahren 67 und 71, weil fast alle Songs kommen genau aus dieser Ära, die Original-Samples. Und da kommen wir natürlich auch auf den, für mich, den Überhit der Platte, und das ist halt Hits from the Bong. Ja, natürlich mega. Ein laufendes, wandelndes Klischee, aber ey, dieser Dusty Springfield, dieses Gitarrenlick.
Ey, unfassbar.
Was übrigens auch wunderschön einfach auf der Gitarre zu spielen ist übrigens. Dann mit dem Bong-Blubber-Geräusch. Das ist natürlich Musik in den Ohren von 13-jährigen Kiffern. Also das ist natürlich das Allerschönste. Wie gesagt, Son of a Preacher Man kannte dann auch schnell jeder von Pulp Fiction. Da habe ich aber zum ersten Mal, als ich den gehört habe, so was darüber nachgedacht. Da habe ich so das Sample-Game. Ich habe vorher natürlich schon Hip-Hop-Songs gehört. Aber da habe ich zum ersten Mal verstanden, was bedeutet das eigentlich, Sachen zu samplen. Und ich finde, das ist ein perfektes Beispiel, wie du aus einem extrem geschmackvollen, geilen Sample, was komplett Neues machen kannst, weil der Hits from the Bong, Mann, Alter, ich will jetzt high sein gerade und diesen Song hören, weil das passt nichts besser als auf dem Sofa, immer tiefer in die Sofaritze zu rutschen und diesen Song zum 15. Mal auf Repeat zu hören.
Ja.
Apropos Sample, interessant noch, mein Freund Wayne, Grüße gehen raus, schreibt mir hier gerade, mit dem habe ich heute Morgen schon über die Black Sunday gesprochen, der kannte die schon vor mir und ist auch großer Fan der Platte. Der meinte beim Interlude, die Fanta 4 haben sich bei ihrem Song Tag am Meer ein Sample aus dem Interlude von der Platte, von der Black Sunday genommen. Und die haben es wahrscheinlich wieder woanders hergenommen, aber auch interessant, dass so wahnsinnig geile Musik leider bei so unfassbarer Schmutzmucke auch
Ja, Hits, also zu Hits from the Bong kann ich auch nur sagen, ich allein in Pulp Fiction, wenn das Original von Dusty Springfield läuft, ist es schon ein Moment. Und das ist halt, wenn du das dann auf der Cypress Hill Platte nochmal hörst, du hast halt so ein Doppel- und Dreifach-Moment irgendwie. Ja, und alles andere, was wir schon besprochen haben zu der Platte, ja, warum das für einen Jugendlichen alles cool ist. Also, als ich den Song auch das erste Mal gehört habe, so, das war für mich auch einfach ein absoluter Übersong. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Platte bestimmt seit 10, 15 Jahren nicht gehört. Einfach nicht dran gedacht.
Das ist ja richtig geile Vibes jetzt gestern.
Alter, voll, wirklich auf jeden Fall abgevibed, ja, beim Hören der Platte so. Aber der Moment, wenn Hits from the Bong losgeht, da habe ich richtig so dieses, du kennst
Hits from the Bong, wenn das so im Hintergrund schon geflüstert wird, der Titel ist ja Wahnsinn.
Das ist so, ich habe das Gefühl gehabt, fast wie so ein Adrenalinschub, wie so ein Déjà-vu. Moment.
Alter, Simon, ich könnte es nicht besser beschreiben. Dein Wort in Gottes Ohr, das ist genauso, wie ich den Song auch heute noch, und es ist egal, wie oft ich den höre.
Ja, so.
Witzige Anekdote dazu auch noch, so meine Frau, die ein paar Jahre jünger ist als ich, die ist jetzt 16, also hier in den Süden, in den südlichen Bundesstaaten geht das alles komplett, also gibt's da gar keine Probleme.
Ist legal, hallo.
Unbürokratisch, hallo. Die kannte die Platte halt nicht, so, ne? Also keine Bedeutung für sie. Und neulich sind wir zusammen so durch den Feierabendverkehr gefahren und ich bezahle ja gutes Geld für gutes Radio hier in den USA für, wie nennt sich das? Synchrony? Nee, nicht. Es gibt so einen Radioservice, wo du dann halt tausende Radiostationen one Werbung bekommst irgendwie. Das kostet mich $15 im Monat oder sowas. Und da gibt's auch eine Hip-Hop-Station. Sirius FM.
XM, auch immer. Den Sender, ja.
Und da kam dann halt das Intro von I Wanna Get High und ich wurde mega nervös und hab mich so mega affig gefreut und sie hat überhaupt nicht geschnallt, warum. Und erstmal alle Fenster runter und dann dieses mega nölige I Wanna Get High so mega durch den Verkehr gebrüllt und sie versinkt so in ihrem Sessel, will, dass die ganzen Leute uns nicht sehen und umso mehr sie sich schämt, umso mehr drehe ich auf. Da merke ich, dass ich alt bin. Mhm. Der Kult-Opa holt seine alten geilen Hits raus. Egal.
Boomer.
Die alten kann man.
Boomer-Rap.
Aber ich erlebe es tatsächlich genauso wie du. Wenn das Dusty Springfield Hits from the Bong Sample losgeht, da ist die Welt ziemlich in Ordnung. All of a sudden.
Ja, ist auf jeden Fall ein Moment. Ist ein Moment. Die Band hat einen Moment erschaffen.
Genau, wir brauchen jetzt nicht alle Songs analysieren, nee. aber einer meiner Favorites hier definitiv noch A to the K. Mit dem Intro vom Wildstyle Movie. A to the K? A to the motherfucking K?
Hast du Sachen auszusetzen an Cypress Hill oder an der Platte generell? Weil ich habe so ein paar Sachen, die mir, warum ich glaube ich auch irgendwann aufgehört habe, aktiv Cypress Hill zu hören. Dafür gibt's einen Grund. Aber ich frage erstmal dich.
Also wenn ich was auszusetzen habe an der Platte, und das sage ich ganz vorsichtig, weil die Platte natürlich für mich ein Meisterwerk ist. Und ich würde der Platte 9 von 10 Punkten geben für das, was sie ist. Das ist natürlich eine Plattitüde zu sagen, das war für das, was es ist. Aber das ist nun mal für das, was es ist. Es ist genauso wie die Integrity von 95. Für das, was es ist, mit dem Solo-Genüdel geil. So, ne? Als ich heute Morgen mit Wayne über die Platte sprach, meinte er so, ja, die Platte hat 14 Songs, aber es gibt 2 Lieder auf der Platte. Und da hat er natürlich nicht ganz Unrecht. Denn sie sind alle nach demselben Prinzip gestrickt. Es gibt einen Drumloop, es gibt eine Bassline. Ich finde aber, dass sie trotzdem in dieser extremen Eindimensionalität und Einfachheit trotzdem irgendwie aufgrund der Raps von den beiden Rappern ziemlich abwechslungsreich ist. Und dementsprechend ist es für mich nicht so richtig, also nicht so ein richtiges.
Ja, weil es ja auch geile Samples und geile Beats sind. Das muss man halt dazu sagen.
Ganz genau. Und auch geile Raps. Mhm. Ich stehe immer drauf, wenn die Raps nicht einfach so runtergerappt sind im Sinne von, guck mal, ich bin der coolste Wortakrobat, sondern wenn dann halt auch einfach mal so Referenzen kommen und so Sing-Sang und solche Sachen. Also ist schon extrem cool. Insbesondere, wenn man bedenkt, was so 1993 die Alternative war. G-Funk, Dr. Dre und so, auch alles total geil, aber sie haben schon extrem ihr eigenes Ding gemacht.
Ja, für mich, ich muss gestehen, ich finde langfristig die Stimmen beider Rapper anstrengend.
Ja, räume ich ein.
Also Be Real natürlich hat eine sehr markante Stimme, da braucht man, das ist wahrscheinlich kein großer Streitpunkt, mir fällt gerade der Name des anderen Rappers nicht ein, aber auch dessen Stimme
Sandok.
Ah ja, Sandok. Ja, auf jeden Fall. Auch dessen Stimme finde ich irgendwie so richtig geil nicht. Auf dieser Platte stört mich das nicht, aber auf jeden Fall als jemand, der vor allem in Ende der 90er viel Hip-Hop gehört hat, waren die Stimmen für mich eigentlich nicht gerade das Stärkste an Cypress Hill. Und ja, da gefielen mir viel, also Gangstar zum Beispiel finde ich die Stimme von Guru, die finde ich mega. Ja, die ist halt ziemlich tief.
Ja, ich höre auch von der Stimme lieber, keine Ahnung, andere Rapper, so darum geht's. Aber ich finde diese extrem, das ist ja so genauso wie, es gibt so ein paar Leute, die finden auch die Stimmen von den Beastie Boys nervig.
Ja, ja,
so, weißt du,
verständlicherweise.
So dieses extrem hohe Gequäke und so. Und ich finde, bei Cypress Hill ist entweder so, du magst das oder du magst das nicht. Und ich mag es extrem, aber auch, muss ich mit der einschränkenden Sache sagen, nur auf der Black Sunday, weil mich alles andere von Cypress Hill nicht interessiert und so, dann kam ja später noch so Radio, Viva, MTV-Hits, so Dr. Green Thumb und so. Yeah. Das fand ich nur albern und nervig und das ging mir dann alles so in die zu Insane in the Brain. Das ist mir dann auch zu albern, aber viele von den Tracks sind ja wirklich real Gangster-Shit. Das muss man ganz klar so sagen, wenn man sich die Lyrics auch anhört. Und da finde ich das eigentlich ganz erfrischend, dass das nicht einfach nur so Tough Guy-mäßig runtergebetet ist.
Auf jeden Fall, ich finde deswegen.
Aber ich verstehe, was du meinst. Es muss man A mögen und auch wenn man es mag, kann es ermüden.
Genau, ich finde es deswegen auf der Platte auch alles cool und auch aus ähnlichen Gründen wie du. Ich finde, dass es der Platte ein Teil ihres oder wahrscheinlich einen nicht unbeachtlichen Teil ihres Charmes auch ausmacht, dass die Stimmen so ein bisschen wacky sind irgendwie so oder vor allem B-Reals Stimme und das viel, ja, der leiernde Gesang und so weiter und so fort, dass die da viel rumprobiert haben. Das finde ich auf jeden Fall auch cool so, aber es ist für mich auf jeden Fall so ein Cypress Hill, so ein langfristiger Cypress Hill Punkt, der mich dann irgendwann, den ich irgendwann merke, wenn man, Alter, ich finde die Stimme irgendwie kacke. Es ist mir irgendwann einfach aufgegangen. Und ja, ich habe die Band, wie gesagt, auch länger noch gehört. Ich habe noch die, diese Skull and Bones und so weiter. Also ich habe die, weil ich die Black Sunday so geil fand, habe ich auch dann versucht, richtiger Cypress Hill Fan zu sein und so richtig langfristig ist mir das nicht gelungen.
Jetzt muss man natürlich sagen, also zumindest für mich, mir geht es jetzt mit der Integrity-Platte eigentlich ähnlich. Ich finde die Stimmen auch geil für das, was es ist, für im Kontext der Platte, aber das ist auch das, was mich am ehesten ermüden lässt über die gesamte Spielzeit. Weil die Stimme ist natürlich geil, wie du gesagt hast, Bier und Stiefeloi. Aber da hat man dann irgendwie nach der ganzen Platte halt auch wirklich, also die Schnauze voll, ich zumindest.
Für mich ist...
Weil sie nicht variiert.
Okay, für mich ist die Stimme von Integrity der Klebstoff, der alles zusammenhält über die gesamte...
Das mag ja sein, aber trotzdem finde ich, es kann es trotzdem ermüden wirken. Weil sie nicht variiert.
Ja, sie variiert wenig, aber für mich ist es tatsächlich kein Schwachpunkt bei der Band. Ich finde die Stimme so markant irgendwie, dass mich das nicht stört, obwohl objektiv die Stimme jetzt nicht, keine Ahnung, nicht wahnsinnig abwechslungsreich ist.
Wenn man den unsäglichen Outro-Song rausnimmt, ist sie auch unter 30 Minuten lang. Also dann hast du wahrscheinlich recht, wenn man auf 29 Minuten kann man sich das schon gut geben.
Das auf jeden Fall und über viele andere Alben hinweg auch.
Irgendwie passte es jetzt nicht so richtig, Integrity versus, insbesondere das Versus passt hier natürlich null, weil beide Bands aus einem komplett anderen Kontext, Umfeld oder Genre kommen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass, vielleicht liegt es daran, dass die eine 95 kam, die andere 93, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Gespräch trotzdem irgendwie, dass beide Platten sich irgendwie beflügelt haben auf eine oder andere Art und Weise.
Es gab ungeahnte Parallelen und ich glaube, eine übergeordnete Parallele zwischen beiden Platten ist, dass sie für ihr Genre einen außergewöhnlich düsteren Anstrich hatten, wenn auch nicht unbedingt bei Cypress Hill ist ja nicht alles musikalisch düster, aber der Vibe, das Image schon, ja, Cover, wie du schon gesagt hast, Black Sabbath Samples, also es ist jetzt nicht so, dass das in komplett...
Und die Texte halt auch so borderline okkult und definitiv dark.
Genau,
so.
Auf jeden Fall. Also diese Parallelen gibt es schon. Trotzdem, ja, du sprichst da was Interessantes an. Wir sollten, glaube ich, das ist was Cooles für die Zukunft von diesem Kultklopper-Format, uns A, überlegen, was wären mal wieder so richtige Streitplatten, wo man sich irgendwie zwei Platten, wo wir wirklich am Ende da sitzen und uns quasi mehr oder weniger darüber zanken, welche Platte nun geiler ist. Da müsste man wahrscheinlich was nehmen, was ein bisschen näher beieinander ist. Aber, wie wir ja auch in dieser Folge festgestellt haben, auch mal Kultklopper-Folgen zu Themen machen, wie zum Beispiel den Judgment Night Soundtrack, wo es...
Oder Pulp Fiction.
Genau, wo es gar nicht darum geht, wer was besser findet, sondern wo man was Kulturelles auseinandernimmt, was beide geil finden.
Haben wir ja, genau mit dem Ansatz haben wir natürlich auch das Kultklopper-Format überhaupt etabliert. Genau. Erinnere dich an die Chaos AD, eine unserer ersten Folgen. Eins Helmet muss man abschließend auch noch sagen, fair, was die beiden Platten auch gemeinsam haben, dass sie beide in ihrem Genre auch bereit waren, Sachen zu machen, die andere zu der Zeit nicht gemacht haben und dementsprechend damit erfolgreich waren, weil sie halt so thinking outside the box. Das muss man auch ganz klar sagen. Also nicht jede, also es gab wenige Bands, die jetzt klangen wie Cypress Hill und wegen diesem metallischen Einschlag klangen jetzt nun bei weitem auch nicht alle Metal-Bands, Hardcore-Bands wie Integrity. Mhm. Also mehr Parallelen, als wir vielleicht dachten, wenn auch gänzlich unterschiedliche Musik. Ich glaube, ich werde die Integrity nicht so richtig oft auflegen, bin aber definitiv froh darüber, was gelernt zu haben, insbesondere im zeitlichen Kontext, den du beschrieben hast. Ich freue mich, dass du wie ich großer Fan der Black Sunday bist. Egal, auch wenn es jetzt wieder 10 Jahre dauert, bis du sie den, das nächste
Vielleicht
Mal
Vielleicht ein bisschen hörst. Kürzer dieses Mal. Ich hatte viel Spaß, die Platte wieder anzumachen.
Und ich werde sie vielleicht jetzt auch wieder mal eine Zeit lang nicht hören. Weißt du was? Ich glaube, es ist eine Platte, ich kaufe mir nicht 4 Vinylplatten, aber ich glaube, das ist eine Platte, die werde ich mir die Tage mal auf Vinyl zulegen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man Bock auf die Black Sunday hat, dann hat man richtig Bock auf die und dann möchte ich zum Regal gehen, möchte sie rausnehmen, auflegen und genießen.
Hip-Hop und vor allem diese Platte aufgrund ihrer Wärme auch ideal, um es auf Vinyl zu hören, finde ich.
Ich habe tatsächlich wirklich viele Rap-Platten, die, also wenn ich Vinyl höre, höre ich fast nur Reggae-Platten und vor allen Dingen auch Rap-Platten.
Ja.
Simon, danke für deine Zeit, danke für deine lehrreichen Hintergrundinfos zu Integrity.
Ebenso.
Und danke für wohlmeinende Worte. Es wäre echt scheiße gewesen, hättest du die Black Sunday jetzt total scheiße gefunden. Das wäre dann, wäre die Folge, glaube ich, so ein bisschen für einen Arsch
gewesen. Ja, das glaube ich auch, ja. Das wäre nicht so gut gewesen. Nee, ist doch schön.
Also, da draußen, sagt uns mal, was ihr von den Platten haltet. Schreibt eure Gedanken nieder, wir sind gespannt. Simon, frohes neues Jahr, bis zum nächsten
frohes
Mal.
Frohes neues an euch alle. Serve one master, that is destroyed.